Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Deutlich weniger Geld für Bund, Länder und Kommunen. Die neueste Steuerschätzung geht von deutlich weniger Steuereinnahmen aus als zuvor angenommen. Das ist nicht nur ein Problem für Bundesfinanzminister Klingbeil. Wir berichten gleich. Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer ist ebenfalls Thema in dieser Sendung. Und auch die Nachbesetzung des Chefpostens am Bundesrechnungshof. Ich bin Jonas Rehse. Hallo. Zweimal im Jahr bekommt der Bundesfinanzminister eine Schätzung der zu erwartenden Steuereinnahmen vorgelegt, und zwar vom sogenannten Arbeitskreis Steuerschätzung, bestehend aus diversen Instituten, Ministerien und ExpertInnen. Die Schätzungen sind Grundlage für die Haushaltsplanung. Auch diese aktuelle Frühjahrsschätzung hat in einer wirtschaftlich angespannten Lage stattgefunden. Bund, Länder und Gemeinden müssen demnach mit deutlich geringeren Steuereinnahmen rechnen als erwartet. Georg Schwarte.
Finanzminister Klingbeil muss für dieses und die kommenden Jahre bis 2030 mit weit weniger Steuereinnahmen auskommen als noch im Herbst des Vorjahres von den Steuerschätzern angenommen. Allein der Bund wird 2027 mit rund 10 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen können. Der wichtigste Grund laut Klingbeil:
Seit knapp zwei Monaten sehen wir allerdings, dass der Iran-Krieg, der durch Donald Trump ausgelöst wurde, dass dieser verantwortungslose Krieg und die daraus resultierende Energiepreisschocksituation, dass das unsere wirtschaftliche positive Dynamik vorerst ausbremst.
Das alles führt zu geringeren Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Kommunen. Relativ gesehen ist die Abwärtsentwicklung der Einnahmen bei den Ländern noch am geringsten. Für dieses Jahr kann Klingbeil insgesamt mit Steuereinnahmen von rund 999 Milliarden Euro rechnen. Für kommendes Jahr dürften die Einnahmen nach der Prognose der Schätzer trotz geringerer Zunahme erstmals die Billionengrenze überschreiten. Für den Finanzminister bedeuten die weniger stark wachsenden Steuereinnahmen dagegen weitere Einsparungen für die kommenden Bundeshaushalte.
Für die Aufstellung für den Bundeshaushalt 2027 bringt die aktuelle Steuerschätzung keine Entlastung. Daher erhöht sich der Konsolidierungsdruck durch die heutige Steuerschätzung für die Aufstellung des Bundeshaushaltes 2027 etwa um 1 Milliarde Euro.
Während 2027 das Haushaltsloch derzeit bereits rund 20 Milliarden Euro groß ist, wächst es die kommenden Jahre weiter. 2030 fehlen dem Finanzminister dann rund 60 Milliarden Euro. Die heutigen Zahlen belegen laut Klingbeil, dass die Regierung noch härter daran arbeiten müsse, krisenfester und unabhängiger zu werden. Der Erzählung, dass der Staat angesichts von Spritsteuern vom Iran-Krieg profitiere, trat der Minister heute vehement entgegen.
Manche haben spekuliert darüber, ob der Staat etwa durch höhere Steuereinnahmen an der Krise verdienen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Der Staat ist kein Krisengewinner. Der Iran-Krieg kostet Deutschland Geld.
Als Weg zur Konsolidierung bleibt Klingbeil beim Dreiklang aus Investitionen, Reformen und Einsparungen, um Deutschland stärker zu machen. Der Finanzminister warnte zugleich, dass die derzeitige Lage weiter von großen Unsicherheiten geprägt sei und permanentes Krisenmanagement und möglicherweise weitere Ausgaben erfordere. Von einer Haushaltsnotlage und einer entsprechenden Lockerung der Schuldenbremse wollte Klingbeil derzeit nicht sprechen.
Trotz angespannter Einnahmenseite plant die Bundesregierung eine Absenkung der Luftverkehrssteuer. Dieses Vorhaben stammt noch aus der Zeit von vor dem Angriff auf den Iran. Die Bundesregierung will damit nicht entlasten, sondern eher die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Luftverkehrs sicherstellen. Die heutige Debatte darüber im Bundestag hat Nadine Lindner verfolgt.
Es geht um eine Entlastung von 350 Millionen Euro pro Jahr für die deutsche Luftfahrtindustrie. Auf die Senkung der Luftverkehrssteuer auf den Stand von 2024 hatte sich die schwarz-rote Koalition bereits im Koalitionsvertrag geeinigt. In der ersten Lesung im Bundestag hieß es nun zur Begründung, dass sich die Passagierluftfahrt in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern nach der Corona-Pandemie nie wieder ganz erholt habe. Es gebe die Sorge, dass Airlines und Kunden in Nachbarländer wie Tschechien oder Polen abwandern wegen der hohen Kosten in Deutschland. Für die SPD Ingo Vogel.
Und vor diesem Hintergrund ist die Absenkung der Luftverkehrssteuer ein wichtiger Schritt. Sie setzt genau dort an, wo wir konkrete Belastungen identifiziert haben. Sie verbessert die Rahmenbedingungen für den Luftverkehrsstandort Deutschland und sendet ein klares Signal: Wir wollen wieder wettbewerbsfähiger werden.
Das Parlament verwies den Gesetzentwurf zur Beratung in den zuständigen Finanzausschuss. Mit der Steuersenkung kassiert die Bundesregierung eine Entscheidung der Ampelregierung. Die Ticketabgabe wird für Starts an deutschen Flughäfen fällig und fällt je nach Länge des Fluges unterschiedlich deutlich aus. Die Entlastung pro Kopf soll nun zwischen 3 und 13 Euro betragen, je nach Flugdistanz. Kritik an den Plänen kam von der Opposition im Bundestag. Hauke Finger rief für die AfD dazu auf, die Luftverkehrssteuer ganz abzuschaffen. Wie der Ausfall von etwa 2 Milliarden Euro gegenfinanziert werden soll, sagt er zunächst nicht.
Meine Damen und Herren, unser Ziel ist klar, die Luftverkehrssteuer muss vollständig auf den Prüfstand. Und wenn die kommende Anhörung bestätigt, was die Zahlen zeigen, dann muss diese Steuer auch komplett gestrichen werden, meine Damen und Herren.
Für die Grünen sprach Katharina Beck angesichts drohender Kerosinknappheit durch den Irankrieg von ökonomischer Unvernunft.
Sowohl Luftverkehrssteuersenkung wie der Tankrabatt reizen sehenden Auges den Verbrauch ohnehin knapper Güter mit Steuersenkungen auch noch an. Das ist ökologisch und wirtschaftlich wirklich der falsche Anreiz.
Die Linke Doris Achelwilm kritisierte die soziale Schieflage. Airlines mit fragwürdigen Geschäftsmodellen würden profitieren.
Das ist keine umsichtige Zukunftspolitik, das ist ein immer sofort laufendes Luxusprogramm für die Airlines auf Kosten von Klima- und Steuerzahlern.
Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, kurz BDL, äußerte sich positiv. Die Steuersenkung sei ein wichtiges Signal und forderte gleichzeitig weitere Entlastungen wie eine Senkung der Flugsicherungskosten und günstigere Luftsicherheitskontrollen. Die Bundesländer warnten unterdessen vor Nebenwirkungen der Steuersenkung, weil pro Jahr 350 Millionen Euro aus dem Verkehrshaushalt fehlen würden. Damit bestehe die Gefahr, dass weniger in Verkehrswege investiert werde. Bis 2030 seien das immerhin 1,5 Milliarden Euro. Zur Frage eines möglichen Kerosinmangels äußerten sich bereits gestern sowohl Bundesregierung als auch die Lufthansa optimistisch. Airline-Chef Carsten Spohr sprach bei der Präsentation der Quartalszahlen darüber, dass ein Großteil des Kerosinbedarfs der Lufthansa bereits über Langfristverträge gesichert sei. CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz betonte im ZDF, dass die Bundesregierung in engem Austausch mit der Branche sei. Eine physische Knappheit gebe es derzeit nicht.
Der Bundestag debattiert über die Senkung der Luftverkehrssteuer. Der Beitrag von Nadine Lindner war das.
Das ist eine historische Reform. Die größte Reform in diesem Bereich seit über 20 Jahren.
Historisch nennt sie Bundeskanzler Merz die Reform der gesetzlichen Krankenkassen. Auch heute Nachmittag auf dem Tag der Industrie- und Handelskammern. Eine Reform, die eine drohende Finanzlücke von bis zu 40 Milliarden Euro verhindern soll. Eine Reform, zu der alle einen Beitrag leisten sollen, so heißt es. Dementsprechend breit aufgestellt ist der Widerstand dagegen, auch in den Krankenhäusern und Kliniken. Sie sind ja gleich doppelt im Reformfokus momentan. Parallel läuft auch die Krankenhausreform. Johannes Kulms zu den insgesamten Widerständen dort.
Peter Bobbert kennt den Alltag in Berliner Kliniken. Bobbert ist Präsident der Berliner Ärztekammer und arbeitet als Facharzt für Innere Medizin und als Kardiologe in einem evangelischen Krankenhaus der Hauptstadt.
Heute haben wir ein hervorragendes Krankenhaussystem mit Spitzenmedizin. Und wir laufen Gefahr, genau dieses durch diesen kalten Strukturwandel zu verlieren.
PsychotherapeutInnen, niedergelassene Arztpraxen, aber auch die Krankenhäuser. Sie alle würden die Auswirkungen des sogenannten GKV-Beitragsstabilisierungsgesetzes deutlich spüren, wenn dieses in Kraft tritt wie bisher geplant. Vor allem aber die PatientInnen würden etwas merken, sagt Britt Ismar, Vorstandsvorsitzende der Berliner Krankenhausgesellschaft. Am Ende blieben für die Klinikbetreiber nur zwei Möglichkeiten.
Personalabbau und Leistungseinschränkungen, um auf die Sparzwänge zu reagieren. Das werden die Berlinerinnen und Berliner schmerzlich zu spüren bekommen und das müssen sie auch wissen. Hier muss sich auch Politik ehrlich machen.
Bis Ende 2027 könnte das Gesamtdefizit der Berliner Krankenhäuser auf fast eine halbe Milliarde Euro anwachsen, warnt Ismar. In den Folgejahren werde der Betrag dramatisch steigen. Schließungen ganzer Fachabteilungen, wie etwa der Geburtshilfe oder der Chirurgie, seien absehbar.
Und dann ist das so eine Todesspirale, würde ich mal sagen. Ja, dann wird in einem Haus irgendwann der Standort nicht mehr wirtschaftlich sein, wenn immer mehr Fachgebiete weggehen. Und bis hin eben zu ganzen Krankenhausstandortschließungen.
Die Akteure der Berliner Gesundheitsversorgung, die an diesem Vormittag gemeinsam vor die Presse treten, bestreiten nicht, dass sich etwas ändern muss im System. Doch müssten die Schwerpunkte für Einsparungen anders gesetzt werden. Insbesondere durch den Abbau von Bürokratie und Dokumentationspflichten in den Kliniken, die den Beschäftigten viel Arbeitszeit raube, so der Berliner Ärztekammerpräsident Bobbert. Doch pauschale Einsparentscheidungen seien leider für die Politik einfacher umsetzbar.
Entbürokratisieren hört sich zwar immer gut an, ist aber deutlich schwieriger. Und dieser Schwierigkeit setzt man sich nicht aus.
Die Klagen über die zu erwartenden finanziellen Einbußen von Klinikseite seien berechtigt, sagt der Gesundheitsökonom Boris Augurski vom RWI-Leibniz-Institut in Essen. Denn die Bundesregierung wolle unbedingt dafür sorgen, dass die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenkasse nicht immer weiter stiegen.
Der Punkt ist, damit es wirklich ab 1. Januar nächstes Jahr auch wirksam wird, muss es ja sofort möglich sein, dieses Sparen. Und das geht dann nur, indem ich einfach die Einnahmen der Krankenhäuser runterfahre.
Laut RWI-Berechnung würden den Krankenhäusern bundesweit damit im kommenden Jahr rund 4 Milliarden Euro fehlen. Gleichzeitig widerspricht Augurzki der Aussage, dass durch Kürzungen und Krankenhausschließungen die Qualität der Patientenversorgung in Berlin und anderen deutschen Großstädten sinken werde.
Da haben wir wirklich Potenzial, die Angebote zu zentralisieren. Und das wird für die meisten Menschen jetzt auch nicht zu einer größeren Entfernung führen. Ich bin dann halt in der Stadt, vielleicht brauche ich 5 Minuten länger.
Anders sehe die Lage dagegen auf dem Land aus. In Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg könnte die Bevölkerung die Auswirkungen der Reform sehr wohl auch bei der Krankenhausversorgung spüren, so Gesundheitsökonom Augurzki. Und doch sieht er bei der Politik auch im städtischen Raum noch Nachschärfungsbedarf. Sollte es zu Standortschließungen kommen, müssten diese organisiert ablaufen.
Dafür brauchen Sie ein paar Jahre und dann haben Sie ein gutes Zielbild, auch in Berlin mit weniger Standorten eine tolle Versorgung hinzukriegen.
Die Vorsitzende der Berliner Krankenhausgesellschaft, Britt Ismer, will davon nichts hören und setzt auf die Mobilisierung des Klinikpersonals, aber auch auf Unterstützung der Berliner Landespolitik.
Und ich würde jetzt aber ungern unsere Guerilla-Aktionen, die wir planen, alle schon verraten.
Da regt sich also Widerstand. Zuletzt hat der Bundesrechnungshof auf sich aufmerksam gemacht, weil er die Haushaltspolitik der Bundesregierung als Verschiebebahnhof kritisiert und vor einer Verschuldungsdynamik gewarnt hatte. Das ist genau die Kernaufgabe dieser Behörde, nämlich genau hinzugucken und zu prüfen, was mit den Steuergeldern passiert. Jetzt braucht der Bundesrechnungshof einen neuen Präsidenten und die Frage ist, behält er auch mit dem neuen Präsidenten, den der Bundestag heute schon mal gewählt hat, seine Unabhängigkeit? Chris Bertrow.
Ansgar Heveling gehört dem Bundestag seit knapp 17 Jahren ohne Unterbrechung an und ist Justiziar der Unions-Bundestagsfraktion. Viele werden trotzdem fragen, Ansgar, wer? Der Bekanntheitsgrad des Nordrhein-Westfalen könnte demnächst stark steigen, denn er soll zu dem Mann werden, der hinter Schlagzeilen wie diesen steht.
Es sind deutliche Worte. Der Bund liebe über seine Verhältnisse, stellt der Bundesrechnungshof fest.
Eine Subvention, die der Rechnungshof kritisch sieht.
Der Bundesrechnungshof ist weiter unzufrieden mit der Corona-Aufarbeitung.
Die Finanzen des Bundes kontrollieren, den Finger in die Wunde legen, das soll der Bundesrechnungshof. Ist Heveling mit seiner langen Geschichte als CDU-Mann der Richtige für den Präsidentenposten? Janine Wissler von der Linken hat Zweifel.
Das ist schon ein bisschen schräg, dass man einen Haushalt prüft, den man selber beschlossen oder den man selber sogar ausgearbeitet hat. Ich halte es schon für einen problematischen Vorgang.
Wechsel aus der Bundespolitik in Bundesbehörden sind keine Seltenheit. Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles leitet jetzt die Arbeitsagentur für Arbeit. Ex-Staatssekretär Christian Kühn von den Grünen kümmert sich als Behördenleiter um die sichere Entsorgung von Atommüll. Den Bundesrechnungshof halten viele wegen seiner Kontrollaufgaben aber für einen besonderen Fall. So auch Norman Löckel von Transparency International.
Was natürlich ein Problem ist, er ist ein ausgesprochener Parteipolitiker. Und je parteinäher natürlich so eine Top-Besetzung ist, desto höher ist die Chance, dass es da zum Beispiel eine Rücksichtnahme gibt. Aus parteipolitischen Gründen.
Eine Gefahr, vor der auch die AfD warnt. Zumal mit der ehemaligen Bauministerin Clara Geiwitz, eine SPD-Frau, schon die Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofs ist, wie Stefan Brandner von der AfD kritisiert.
Also dieser Bundesrechnungshof wird jetzt offenbar auch zur Beute der Parteien gemacht. Die beiden haben jetzt Amtszeiten von 12 Jahren. Und das wirft halt ein schlechtes Licht auf die Unabhängigkeit und die Tätigkeit des Bundesrechnungshofs in Zukunft. Also wir werden sehr genau hinschauen, was sich da ändert.
Mit ihrem Versuch, eine Karenzzeit für den Wechsel aus der Politik an die Behördenspitze durchzusetzen, ist die AfD im Bundestag gescheitert. Die Union hält die Kritik der Opposition ohnehin für haltlos. Der CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase sagt über Ansgar Heveling:
Ich hätte mir gar keinen anderen groß vorstellen können, wenn ich mir hätte einen backen können.
Er verweist auf die richterliche Unabhängigkeit der rund 60 Mitglieder des Bundesrechnungshofs. Allein deshalb sei eine politische Einflussnahme des Präsidenten und seiner Vizepräsidentin ausgeschlossen. Haase erwartet, dass der Rechnungshof auch in Zukunft kein Blatt vor den Mund nimmt.
Dass uns vollkommen quasi schonungslos, wenn Kritik da ist und wenn Fehler gemacht wurden, dass die auch aufgedeckt werden. Das ist ja unsere Kontrollfunktion, die wir als Parlamentarier gegenüber unserer Regierung haben. Wir vertreten das Volk in dem Augenblick und nicht unsere Parteien, wenn wir die Regierung kontrollieren.
Der Bundestag stimmt für Ansgar Heveling als Chef des Bundesrechnungshofs. Jetzt muss noch der Bundesrat zustimmen. Es ist weltweit das erste seiner Art. Mit dem sogenannten KI-Act betritt die Europäische Union Neuland. Es soll den Umgang mit und die Erstellung von KI regulieren. Seine Einführung wurde auf Ende des Jahres verschoben. Es ist eben kompliziert und auf dem Weg zu einer Einigung gab es jetzt einen Durchbruch. Dabei wurde das erste KI-Gesetz deutlich abgeschwächt, gerade auch, weil aus der Industrie gewarnt wurde. Annabel Brockhus.
Um 16:30 in der Früh kam die Nachricht. Es gibt einen Deal.
After 9 hours of discussion.
9 Stunden hätten sie diskutiert, erzählt Aba Kokkalari, schwedische Abgeordnete der Europäischen Volkspartei. Sie hat für das Europäische Parlament die Reform des KI-Gesetzes verhandelt. Für die intensiven Diskussionen gab es einen Grund, sagt Kokkalari.
There was a big fight in the trilogue to move the machinery regulation.
Nämlich die Frage, wie künftig industrielle KI im Gesetz behandelt werden soll. Genauer gesagt, KI in der Maschinenbaubranche. Das Europäische Parlament hatte vorgeschlagen, den Maschinenbau aus der Hochrisikokategorie herauszunehmen. Und die Frage, ob eine KI als Hochrisiko gilt oder nicht, stärker daran zu knüpfen, ob die KI-Anwendung tatsächlich eine Sicherheitsfunktion hat. Als Hochrisiko-KI gelten Anwendungen, die in der Strafverfolgung, bei Grenzkontrollen, der Bewerberauswahl oder in kritischer Infrastruktur eingesetzt werden. Für diese Anwendungen sollen zukünftig besonders strenge Auflagen gelten. In der Maschinenbaubranche wird KI unter anderem genutzt, um Abläufe zu verbessern oder Roboter zu steuern. Die Mitgliedsländer lehnten die Vorschläge des Parlaments zunächst ab. Bis gestern. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz verbucht das auch als seinen Erfolg.
Ich habe das Wochenende damit verbracht, die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union anzurufen und sie zu ermutigen, einem Vorschlag zu folgen, den die Kommission auf unser Drängen hin gemacht hat, zur Deregulierung der KI, sodass wir demnächst im Maschinenbau genau dieselben Wettbewerbsbedingungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Deutschland und in ganz Europa haben, wie in den USA und wie in China. Das gelingt uns gerade in diesen Minuten.
So der Kanzler gestern bei einer Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen, während zeitgleich die Verhandler in Brüssel zusammenkamen.
I'm happy that the member states and the council finally.
Aber Kokkalari, die zur gleichen Parteienfamilie gehört wie Friedrich Merz, freut sich über das Einlenken der Mitgliedsländer. Denn nun werden große Teile der Maschinenbaubranche tatsächlich von den KI-Regeln ausgenommen. Stattdessen sollen bestehende Vorschriften ausreichen. Damit sollen Doppelstrukturen vermieden werden. Gleichzeitig wird der Zeitpunkt verschoben, ab dem Hochrisiko-KI-Anwendungen die neuen Regeln umsetzen müssen. Statt in diesem August treten sie ab Dezember 2027 schrittweise in Kraft. Das Europäische Parlament wollte auch noch für andere Branchen Ausnahmen erreichen, betonte Kokkalari nach der Einigung.
We wanted more, of course.
Die Einigung sei aber nun ein wichtiger Schritt, um Bürokratie abzubauen. Zu viel Bürokratie, das war ein Kritikpunkt von Unternehmen an dem KI-Gesetz. Es ist vor 2 Jahren in Kraft getreten und das erste weltweit. Mehr Praxistauglichkeit, mehr Rechtssicherheit, eine spürbare Entlastung. So reagiert der Bundesverband der deutschen Industrie auf die angepassten Regeln. Auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau spricht von einem positiven Signal. Gleichzeitig müsse man genau prüfen, ob der Kompromiss neue Fallstricke enthalte. Auch die grüne Europaabgeordnete Alexandra Gese ist noch zurückhaltend.
Ich hoffe, dass das die KI-Entwicklung für die Industrie tatsächlich fördert, anstatt sie durch die Zersplitterung der sektoralen Vorschriften auszubremsen.
Um Entwicklungen zu fördern, sei es nun Zeit, sich um die notwendigen Investitionen zu kümmern. Denn immerhin will Europa ein KI-Kontinent werden.
Beim Thema Bahn kann man in Deutschland schon mit wenig zufrieden sein. So klingt das schon mal nach einer guten Nachricht. Wenn der heute veröffentlichte Zustandsbericht attestiert, das Schienennetz hat sich im vergangenen Jahr nicht verschlechtert. Immerhin, Kritiker dagegen sagen, es hat sich auch nicht verbessert, trotz Milliarden Investitionen. Dieter Nürnberger mit den Einzelheiten.
Zustandsnote 3,0. So bewertet die InfraGo, die gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft, das bundesweite Schienennetz, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG. Und somit hat sich der Wert nach Schulnotenlogik im Jahr 2025 im Durchschnitt nicht verändert. Mittelmäßig also. In der Bilanz werden beispielsweise Schienenwege, Anlagen und Bahnhöfe bewertet. Keine große Veränderung zum Vorjahresbericht. Das heißt, die Trendwende bei der anfälligen und veralteten Schieneninfrastruktur ist noch nicht geschafft. Philipp Nagel ist Vorstandschef der DB InfraGo.
Es ist definitiv noch nicht in dem Zustand, wo wir es gerne hätten. Es wird schon sehr viel gebaut, sehr viel gemacht und am Ende wird das auch den Erfolg bringen.
Der Bericht zeigt, dass sich zumindest der Zustand einiger Bahnhöfe verbessert hat. Schwachstellen bleiben aber beispielsweise die Stellwerke, die zum großen Teil mehr als 50 Jahre alt sind. Der technische Zustand wird hier mit der Schulnote 4 bewertet. 2025 wurden knapp 20 Milliarden Euro aus Bundesmitteln für Instandhaltung und Ersatzinvestitionen aufgewendet. Für die Bahn AG eine Rekordsumme. Doch Verbesserungen werden sich erst nach und nach einstellen, so InfraGo-Chef Philipp Nagel.
Wir müssen ja stetig sozusagen arbeiten, damit es nicht schlechter wird. Und dann müssen wir zusätzlich noch viel aufholen. Und dieses Aufholen dauert. Was man, glaube ich, aber auch sagen kann, das, was wir hier investieren, sind Investitionen, die über Jahrzehnte Vorteile bringen werden.
Entscheidend für die Bahn AG, die Milliardensummen für Investitionen aus dem Bundeshaushalt müssten verstetigt werden. Nur so sei eine nachhaltige Sanierung möglich. Auch die beteiligten Bauunternehmen bräuchten hier vor allem eine langfristige Planungssicherheit. Für dieses Jahr hat die Politik rund 23 Milliarden Euro an Investitionsmitteln zugesagt. Auch unter der neuen Bahnchefin Evelyn Palla bleibt es bei der Strategie der Generalsanierungen. Hier werden besonders anfällige und stark frequentierte Strecken über mehrere Monate gesperrt, statt sie unter laufendem Betrieb zu sanieren. Über 40 Projekte sollen so bis 2036 verwirklicht werden. Erste Erfahrungen mit bereits abgeschlossenen Generalsanierungen, etwa zwischen Frankfurt am Main und Mannheim, zeigen positive Ergebnisse, eine deutliche Stabilisierung des Netzes und auch eine bessere Pünktlichkeit. Im Nahverkehr beispielsweise ging es hier um 10% nach oben.
Soweit Dieter Nürnberger. An der Börse schauen wir nochmal auf ein Thema dieser Sendung. Die Bundesregierung will die Luftverkehrssteuer senken. Der Bundestag hat darüber heute diskutiert. Stefan Wolf an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main. Wie reagieren denn die Lufthansa-Aktien darauf?
Ja, diese Steuersenkung würde natürlich dem Konzern direkt zugutekommen. Das gutiert man auch als Lufthansa-Aktionär. Die Papiere ziehen um 3% an.
Und wie verhält sich der DAX insgesamt?
Insgesamt zieht etwas Ernüchterung ein heute hier auf dem Frankfurter Börsenparkett. Es hat zwar erneut Ankündigungen von US-Präsident Trump gegeben, man sei auf einem guten Wege, eine Einigung mit Iran zu erzielen, aber inzwischen ist man so weit, dass man sagt, der Worte haben wir genug gehört, wir wollen nun endlich Taten sehen und da diese Taten bis heute ausbleiben und bis zu diesem Moment ausbleiben, belastet das die Kurse merklich. Der deutsche Aktienindex verliert 250 Punkte oder 1%. Er steht jetzt kurz vor Handelsschluss bei 24.669.
Einige Unternehmen haben heute Zahlen vorgelegt, darunter auch das DAX-Mitglied Rheinmetall, der Rüstungskonzern. Wie läuft das Geschäft?
Die Geschäfte laufen eigentlich ganz gut und die Rahmendaten, die zu Beginn der Woche bekannt gegeben worden sind, die sind auch ganz gut angekommen. Jetzt ist man en Detail gegangen beim Blick in die Bilanz und dabei ist aufgefallen, dass einige Ziele denn doch verfehlt worden sind. Gerade das Thema Rüstung weckt ja einige Begehrlichkeiten inzwischen an den Aktienmärkten. Rheinmetallpapiere verlieren 3%.
Henkel, das übertrifft dagegen die Erwartung. Inwiefern?
Ja, absolut. Man konnte operativ, also aus der eigenen Kraft heraus, stärker wachsen, als das vorher prognostiziert worden ist. Und das hat alle Bereiche getroffen, sowohl die Waschmittelsparte als auch die Sparte mit den Klebstoffen, zwei wichtige Geschäftszweige bei Henkel. Und das alles führt dazu, dass Henkel-Aktien sich an die Spitze der DAX-Gewinner gesetzt haben. Sie ziehen kräftig um fast 5% an.
Schauen wir noch kurz ins Ausland. Shell hat Zahlen vorgelegt. Wie läuft das Geschäft in diesen Zeiten der Energiekrise?
Ja, man profitiert natürlich von den stark gestiegenen Ölpreisen und hat deshalb den Quartalsgewinn kräftig gesteigert. Der Konzernüberschuss ist auf 6,9 Milliarden Dollar gestiegen und das hat alle Erwartungen geschlagen. Die Aktien deshalb deutlich, allerdings deutlich im Minus. Sie verlieren 3%, denn hier hat man die gemachten Gewinne einfach mitgenommen.
Also ein Krisengewinner. Wo steht denn der Ölpreis, apropos?
Öl der Nordseesorte Brent verbilligt sich weiter, verliert 4,5% auf 97,35 $ je Fass. Stillstand dagegen bei den Währungen. Der Euro verharrt bei 1,1765 $ und an den Anleihemärkten bleibt die Umlaufrendite unverändert bei 2,97%. Gold dagegen ist dagegen gefragt mit einem Aufschlag von über 2,5%.
Danke, Stefan Wolf, live von der Frankfurter Börse. Mein Name ist Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören.